Herzlich willkommen im Funkhaus Auerstraße. Heute Folge Nummer 29. Mein Name ist Sven Bortlisch und wir fangen eine neue Themenreihe an. Worüber werde ich gleich noch erwähnen. Ich mache es ein bisschen spannend heute, Margarete. Ja, du bist wieder da. Wir haben auch noch einen Gast. Dazu aber auch gleich. Spannung wieder. Ja, kann man jetzt noch ein frohes neues Jahr wünschen? Wir haben ja heute den 1. Februar. Ja, ist die erste Folge des Jahres.
Ja, genau. Wir sind noch im ersten Quartal.
Ja, hoffen wir auf ein gutes Jahr. Schauen wir mal, was es uns bringt. Ja, Margarete, gucken wir direkt zu Beginn, weil wir haben noch viel vor uns, mal auf die aktuelle politische Lage.
Ja, das Jahr ist noch jung und alt. So viel hat sich noch nicht ereignet, was uns leider Gottes seit längerem begleitet, ist die Corona-Situation, die ja jetzt ins dritte Jahr geht. Und mittlerweile sind da sehr ärgerliche Phänomene aufgetaucht, speziell in Form der Spaziergänge und der Spaziergänger, die uns also montags abends immer große Freude machen, in Gänsefüßchen.
Mit sehr großen Anführungszeichen,
genau. Ja, mit sehr großen Anführungszeichen. Ich hatte gestern Abend das Vergnügen, als ich nach einer Sitzung aus dem Rathaus kam, von einer Polizei gestoppt zu werden, von einem Polizeimotorradfahrer gestoppt zu werden. Ich habe gar nicht dran gedacht, dass das ja durch die Corona-Situation bedingt ist. Und ich musste dann umkehren und die stellen jede Woche jede Menge Personal, um die Spaziergänger zu begleiten, um für deren Sicherheit zu sorgen und so weiter und so fort. Aber das ist nicht das eigentlich Ärgerliche, das brauche ich keinem zu berichten hier in unserem Kreis. Das Ärgerliche ist das Leugnen der Gefahr und die Auswirkungen auf unser Gesundheitswesen, auf unser Leben.
Ja, das ist ärgerlich. Aber gut, wir sollten diesem Thema auch nicht zu viel Aufmerksamkeit einräumen. Wir hatten dazu ja, hatten wir uns dazu in der Presse, wir hatten uns mal zum Oberbürgermeister geäußert nach der letzten Folge, weil er
die Geister gerufen hat.
Genau, er hat sich auch mit ihnen ins Gespräch gesetzt, genau. Mit den Organisatoren. Bekannte Corona-Leugner.
Ja, genau.
Ja, naja. Gut. Dazu wurde glaube ich, alles gesagt. Lassen wir das. Ja, Margarete, haben wir noch andere positivere Themen? Ich meine, du hast gesagt, das Jahr ist jung. Was gibt's gerade? Oder was?
Das Jahr ist jung, ja. Also ich hatte gestern das Vergnügen, im Bildungsausschuss einen längeren Bericht mit sehr, sehr breit gestreuter Informationen zu bekommen zum Thema Bildungsentwicklungsplanung. Das ist jetzt die zweite Stufe, die sich mit dem Thema weiterführende Schulen beschäftigt. Und wir haben gestern also eine PowerPoint-Präsentation vorgetragen bekommen, die wir Gott sei Dank auch in gedruckter Variante zugeschickt bekommen, wo wir dann also auch die Fakten schwarz auf weiß haben und in Erinnerung rufen können. Aber das Ergebnis dessen oder der Extrakt dessen war, dass wir weitere Schulzüge brauchen, dass wir jetzt vor der Entscheidung stehen werden in absehbarer Zeit, ob wir die bestehenden Schulen weiter ausbauen noch eine weitere Schule, beispielsweise eine Gesamtschule, wie uns die GEBIT, die Agentur, die die ganze Sache begleitet, die GEBIT aus Münster vorgeschlagen hat. Aber das sind politische Themen und Entscheidungen, die in der nächsten Zeit vorbereitet und gut überlegt werden müssen, denn eine neue Schule kostet zwischen 80 und 120 Millionen, ist auch eine Angelegenheit, die über einen sehr langen Zeitraum geht, der sich auf 6 Jahre bezieht, allein durch die notwendige europaweite Ausschreibung und unendlich viele Beteiligungen und. Ich will aber heute nicht das Thema Bildung, obwohl das Max-Planck-Institut ja nicht so ganz bildungsfähig ist.
Jetzt hast du die Überraschung vorweggenommen, Margarete.
Ich habe nichts gesagt, streichen.
Bitte vergessen Sie die letzten
Bitte 10 Sekunden. Raten Sie, wen haben wir heute hier?
Ja, machen wir das aber nochmal jetzt hin.
Sorry. Die
vierte Gesamtschule ist ja eigentlich auch eine Sache, die wir ja schon länger verfolgen.
Genau, das wäre eine schöne Sache, ja.
Gucken wir mal, was daraus wird. Wir werden es weiter begleiten.
Genau.
Weiteres?
Ja, weiteres, es wird sich einiges sicherlich tun müssen in Sachen Stadtentwicklung. Unser anstehender neuer Dezernent, der sich um die Wirtschaftsförderung in Mülheim kümmern wird. Ich verrate jetzt da auch keine Geheimnisse und nenne auch keine Namen, aber die Person, die diese Aufgabe jetzt bald übernehmen wird, hat einiges vor sich. Also auch in Mülheim ist die Innenstadtlage nicht besonders rosig. Wir müssen neue Wege beschreiten und da setze ich auf unsere neue Person. Ganz neutral gesprochen. Okay. Und auch die Zusammenarbeit mit der Person.
Du verrätst heute Geheimnisse.
Nein, eine Person ist
neutral. Ja, und wer es dann geworden ist, seht ihr, wenn das Licht angeht. Nein, das ist eine Fernsehserie. Aber wir werden auf jeden Fall im Newsletter und hier der obligatorische Hinweis berichten, wer es geworden ist und was zwischen den Folgen alles passiert. Also
und ihn sicher bitten oder sie sicher bitten, wie gesagt, wir sind neutral, Herr Wortlisch, hier auch nochmal einen Podcast mit uns zu machen.
Das habe ich auf dem Schirm.
Einen Ausblick zu wagen.
Möge die Person sich dann hier niederlassen.
Richtig.
So, haben wir noch mehr, oder?
Im Moment fällt mir wirklich nichts Aktuelles rein. Wie gesagt, das Jahr ist jung und wir starten jetzt, wer weiß, was noch kommt.
Das ist auch jetzt mal gut, diese aktuelle politische Lage mal schnell abzuhaken, weil wir haben noch ein sehr großes Thema jetzt vor uns und jetzt wird die Überraschung mal gelüftet. Heute beginnt die neue Themenreihe Wissenschaft und Forschung in Mülheim. Das klingt für einige Personen vielleicht ein bisschen seltsam, weil Mülheim, Forschung, was? Aber wir haben nicht nur die HRW seit ein paar Jahren, sondern seit vielen, vielen Jahren, seit Margarete, du hast gelernt.
Seit die Eröffnung war 1914, ein Tag vor Beginn des Ersten Weltkrieges, habe ich mir neugierig, genau, wie ich nun mal auf geschichtliche Zusammenhänge bin, angelesen. Also das ist schon erstaunlich. Aber gegründet ist das Institut 1912 schon. Ne?
Also heute, wir reden vom heutigen Max-Planck-Institut für Kohlenforschung bzw. Max-Planck-Institut für chemische Energiekonversion, wobei wir uns heute mit dem Ersteren beschäftigen. Und wir haben einen Gast. Und dieser Gast sitzt hier seit 7 Minuten und guckt uns zu, was wir hier von uns geben. Bitte, stellen Sie sich doch kurz mal vor.
Ja, vielen Dank für die Einführung. Hallo an die Empfangsgeräte zu Hause. Mein Name ist Sarah-Lena Gombert. Ich bin Pressereferentin am Max-Planck-Institut für Kohlenforschung in Mülheim. Hallo.
Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie hier sind und unsere Fragen, unsere Diskussionen begleiten. Warum haben wir uns diesmal dieses Thema ausgesucht, beziehungsweise warum beschäftigen wir uns mit dem MPI? Ich meine, es ist immer wichtig und wir haben das Institut schon lange begleitet, aber es gibt ja in den letzten Monaten auch ein paar besondere, sehr, sehr besondere Anlässe.
Ja, es gibt sozusagen einen Auslöser, der nennt sich Benjamin List und wurde 2021 Nobelpreisträger. Und es ist in Mülheim schon der zweite Nobelpreisträger, was uns natürlich alle mit großem Stolz erfüllt.
Auf jeden Fall. Also für mich persönlich hat es ungefähr die Bedeutung wie für manche Leute der Gewinn einer Fußballnationalweltmeisterschaft. Ich habe so wenig Ahnung von Fußball, dass ich noch nicht mal das richtig hinkriege. Nein, aber so ungefähr von dem Gefühl, als das, es war ein sehr verregneter Tag, ich kann mich noch genau daran erinnern, ich war jung, nein, als die Verkündung rauskam, das war aber wirklich schön, das hat mich sehr gefreut. Ja. Lass uns doch mal direkt hier zu diesem Thema kommen. Wir haben noch zwei andere Gründe, warum, aber wir haben gerade über den Nobelpreis geredet. Sie hatten bestimmt sehr interessante Wochen.
Kann man so sagen, ja. wie soll man sagen? Unsere kleine MPI-Welt ist seit dem 6. Oktober so ein bisschen auf den Kopf gestellt worden, würde ich sagen. Ich persönlich war zu dem Zeitpunkt zu Hause, als die Nachricht kam. Das war Mittwoch, Vormittag. Lief im WDR-Radio Bekanntgabe der Chemie-Nobelpreise. Also das kommt ja dann immer so in der Woche im Oktober, jeden Tag wird ein anderer Preisträger bekannt gegeben. Mittwochs waren die Chemie-Nobelpreise dran. Und dann Benjamin List, den kennst du aber.
Den kennst du doch.
Das war mein Chef zu dem Zeitpunkt selber gar nicht in Mülheim. Der war in Amsterdam. mit seiner Frau, die hatten am Abend vorher sich ein Konzert angehört und saßen gerade beim Frühstück in so einem Café, als dann dieser Anruf kam. Und hier in Mülheim ist aber auch, wie sagt man dann so schön, echt der Punk abgegangen. Also, das kann man sich wirklich nicht vorstellen. Also das ganze Institut, und das sind auch immer so um die 300, 400 Leute, die so einfach nur pure Euphorie und Ekstase an dem Tag. Das war wirklich wahnsinnig.
Ich wohne ja in der Nähe vom MPI und bin dann noch, ich glaube, es war ein Mittwoch, dann hatte ich um 13 Uhr Feierabend, bin dann noch kurz vorbeigefahren, dann stauten sich schon die ersten Kamerateams gegen 13 Uhr. Ja. Ich musste das an dem Tag machen, dass das war irgendwie so ein Drang, da hinzufahren. Das war ja nicht weit. Das ist schon Wahnsinn. Kann man dieses Thema jetzt schon abhaken? Nein, ich glaube nicht.
Was ich wunderschön fand, ich habe natürlich also als Mensch, der mit den Naturwissenschaften nicht viel zu tun hat, nicht allzu viel Verständnis dafür, was den Preis ausgemacht hat. Aber ich fand die Definition im Internet so wunderschön, dass Benjamin List Moleküle als Heiratsvermittler über chemische Reaktionen benutzt hat. Also die Formulierung fand ich großartig. Die gibt dann auch für mich als Laien eine gute Vorstellung dessen, was da ausgezeichnet wurde.
Also es ist tatsächlich so, das, was die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei uns am Institut machen, ist wirklich ziemlich komplex für Leute, die nicht Chemie studiert haben. Also mir selber geht das auch immer so, dass ich staunend davor stehe, wenn die mir was erzählen. Und ich versuche mir dann auch immer mit Analogien zu helfen. Und das mit dem Heiratsvermittler ist halt eine mögliche Analogie, die man da finden kann. Witzigerweise gibt es wohl im Chinesischen, also ich kann keinen Mandarin, aber es gibt da wohl ein Schriftzeichen für Katalysator. Und in diesem Schriftzeichen für Katalysator steckt auch das Schriftzeichen für Heiratsvermittler drin. Also da gibt es irgendwie wirklich Analogien. Das ist sehr lustig.
Chinesen sind ein kluges Volk.
Das ist wohl so.
Ich versuche mir immer mit dem Begriff so Werkzeuge zu helfen. Also dass man im Grunde genommen da oben auf dem Kahlenberg an molekularen Werkzeugen arbeitet. Also man hat eine Reaktion, man hat einen Stoff A und einen Stoff B und man möchte Stoff C herstellen. Mhm. Was auch immer das ist, das kann ein Wirkstoff für ein Medikament sein, das kann ein Duftstoff für ein Parfum sein, das kann alles Mögliche sein. Und um Stoff A und Stoff B möglichst effizient zu Stoff C zu machen, braucht man halt diese chemischen Werkzeuge. Das sind diese Katalysatoren, um die es geht, an denen da oben alle forschen. Also das Institut heißt zwar Max-Planck-Institut für Kohlenforschung, man müsste aber streng genommen es umtaufen in Institut für Katalyseforschung, was aus historischen Gründen keiner machen möchte. Das hieß schon immer so, und mit dem Namen sind die jetzt auch die letzten über 100 Jahre gut gefahren.
Ja.
Deswegen bleiben wir bei der Kohlenforschung.
Genau.
Ich meine, es gehört ja zur Geschichte des Ruhrgebiets.
Ja, also die Geschichte des Max-Planck-Instituts ist ja deshalb auch für mich als Ruhrgebietler besonders beeindruckend, wenn ich weiß, dass das zweite Max-Planck-Institut nach Berlin in Mülheim entstanden ist, 1912 bzw. 14 eröffnet. Also und die Auswirkungen für das Ruhrgebiet, für diese gerade zur Großstadt gewordene Stadt Mülheim, waren ja auch immens, was Stadtentwicklung und so weiter angeht. Gas und Strom flossen hier besser als in anderen Städten, die kein solches Institut hatten. Was ich auch witzig fand, das haben wir ja heute nicht mehr, aber brauchen wir auch nicht mehr. Viermal am Tag kam die Post in Mülheim. Und das Dritte war, was hatte ich gesagt, die asphaltierten Straßen nicht zu vergessen. Also da können wir heute auch Verbindungen ziehen. Die sind auch nicht, da hätten wir auch mal wieder einen Schub nötig. Ne?
Manche Leute würden sagen, dass diese Straßen wahrscheinlich noch in der Ursprungsweise asphaltiert sind.
Aber wir wollen nicht nur lästern. Also ich habe immer noch in Erinnerung, also auch aufgrund meiner früheren Tätigkeit im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, dass der Kaiser mal gesagt hat, im Ruhrgebiet darf es keine Kasernen und keine Universitäten geben. Und letztendlich war, da muss man nicht ganz besonders stolz drauf sein, Mülheim Garnisonsstadt ganz früh und hatte dieses Forschungsinstitut, das ja Hochschulcharakter irgendwo auch hat. Ne? Also waren wir doch mal wieder Vorreiter. Wir haben also allen Grund, stolz zu sein in unserer Stadt. Und deshalb ist das Thema Wissenschaft kein so ganz frisches.
Das damalige Kaiser-Wilhelm-Institut für Kohlenforschung war tatsächlich das erste Institut der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft außerhalb Berlins. Sie sagten, es war damals auch die allererste wissenschaftliche Einrichtung im Ruhrgebiet überhaupt.
Ja.
Und damals halt ins Leben gerufen, weil hier vor allem die Granden aus der Kohle- und Stahlindustrie Interesse daran hatten, die Wertschöpfungskette für die Steinkohle einfach ein bisschen zu verbessern. Dass man sagt, wir wollten, also eigentlich wie so oft, es geht ums Geld. Und damals wollte man halt irgendwie mehr Geld aus der Steinkohle ziehen. Und das war so der Grundgedanke dahinter, warum man hier eine wissenschaftliche Einrichtung ins Leben gerufen hat, die sich mit dem Thema Steinkohle beschäftigt hat. Allerdings gar nicht so lange, denn der zweite Direktor, den das Institut hatte, erster Nobelpreisträger der Stadt, der hat damals schon gesagt, ich komme nur nach Mülheim, wenn ich nicht auf dieses Thema festgelegt werde. Sonst wäre der gar nicht gekommen, der Herr Ziegler.
Und nicht zu unserem Nachteil, denke ich, ne?
Würde ich auch so sehen, ja.
Ja, aber das, was Sie machen, hat ja auch eine ganz immense Aktualität. Ne? Also ich habe gelernt, also dass Sie sich also auch mit dem Thema Energieumwandlung beschäftigen und das steht ja und Energiespeicherung und solche Dinge, die ja heute alle nach einer Lösung schreien. Ne?
In der Tat. Also wir wie eben schon mal gesagt, arbeiten im Prinzip an allen möglichen Facetten, die mit Katalyse zu tun haben. Und das betrifft auch das Thema Energiewende. Da guckt man natürlich auch von unserer Seite, was kann so ein Institut beitragen, um dem Klimawandel irgendwie Einhalt zu gebieten. Richtig. Da geht es auch um das Thema Speicherung von Wasserstoff.
Genau.
Dann auch energiefreundliche Gewinnung von neuen Treibstoffen vielleicht. Also alles Mögliche, was einem da so einfällt. Aber ganz wichtig dabei ist, das gilt aber für alle Max-Planck-Institute bundesweit, wir betreiben immer Grundlagenforschung.
Genau.
Das heißt, also wir sind kein anwendungsorientiertes Institut, sondern es geht erstmal um den Erkenntnisgewinn. Also wenn man es jetzt runterbrechen will, wir wollen einfach Dinge rausfinden, die bisher noch keiner rausgefunden hat. Und wenn dabei eine Anwendung herauskommt, dann freuen wir uns. Aber das ist immer erst der zweite Schritt. Also so richtig zielorientiert, dass wir sagen, unser Ziel ist jetzt, wir wollen eine Anwendung für ein bestimmtes Problem haben. Das ist nicht der Fall. Es geht wirklich nur darum, Dinge herauszufinden und die dann später anderen zur Verfügung zu stellen für eine Anwendung. Also ein nettes Beispiel dafür ist immer, wenn bei mir Pressevertreter anrufen, das war auch jetzt Anfang Januar der Fall, jetzt sind ja die Plastiktüten verboten worden bei Ihnen im Institut. Es ist doch die Plastiktüte erfunden worden. Was sagen Sie denn dazu? Sage ich immer, nein, bei uns ist nicht die Plastiktüte erfunden worden. Der Herr Ziegler hat ein Verfahren entwickelt zur Herstellung von Polypropylen und Polyethylen. Also das konnte man auch schon vorher, hat nur ein bestimmtes Verfahren dafür entwickelt, das besonders energieeffizient war. Und daraufhin wurde die Herstellung von Kunststoff überhaupt erst wirtschaftlich interessant. Und das heißt, also niemand bei uns hat die Plastiktüte erfunden. Und mein Chef Ferdi Schüt hat auch letztens dann gesagt, also ich glaube, das wäre dem Herrn Ziegler ziemlich egal gewesen, ob die Plastiktüte verboten wird oder nicht. Das ist halt eher so sekundär bei uns. Es geht wirklich erstmal um den Erkenntnisgewinn, also Dinge herauszufinden, die vorher noch keiner wusste. Und das ist auch so ein bisschen das Prinzip der Max-Planck-Gesellschaft, einfach dem Anwenden muss das Erkennen vorausgehen. Das heißt, um irgendetwas anzuwenden, muss man es erstmal verstehen. Genau, das ist das, was wir da machen.
Das ist eine interessante Frage, warum man dann beim Max-Planck-Institut anruft und ein Statement so vom Boot der Plastiktüte. Was für ein Eindruck entsteht da in der Presse? Also wenn bei Ihnen ein Altar steht, mit Plastiktüten, mit Trauerkerzen. Ich seltsam. Ja, gut, manche Fragen.
Ja, ich meine, Sie sagen ja zu Recht, Sie machen Grundlagenforschung. Und was dann daraus wird, das an andere zu beantworten. Ne?
Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, man kann sich da komplett aus der Verantwortung ziehen. Klar, man hat natürlich damit zu tun. Und auch bei uns am Institut sind schon Patente geschrieben worden. Mhm. Also auch der Herr Ziegler hat natürlich viel Geld mit seiner Erfindung verdient. Das ist jetzt nicht so, als ob ihn das dann wirtschaftlich nicht interessiert hätte.
Aber wir profitieren, wenn ich da nochmal kurz als kulturpolitische Sprecherin reingrätschen darf, wir profitieren ja auch sehr davon, dass er nicht ganz arm war. Denn und die unser Museum, unser städtisches Museum, basiert ja auf der Sammlung Ziegler.
Ja, der hat eine, wie ich finde, sehr schöne Sammlung sich zusammen gesammelt.
Schmack.
Ja, also jetzt, was Sie gerade angesprochen haben mit dem Traualter für Plastiktüten, ist natürlich etwas überzogen, aber das rührt, glaube ich, daher, dass man in der Kommunikation von Wissenschaft immer das Problem hat, man muss es irgendwie ein bisschen vereinfachen, damit es verständlich wird. Es ist aber immer so ein gewisser Drahtseilakt, man darf es halt nicht zu einfach machen, weil dann wird es schnell etwas verfälscht. Das ist wirklich schwierig. Und das, also ich glaube, so kommen dann so Assoziationen zusammen. Also da hat jemand ein Verfahren für die Herstellung von Kunststoff entwickelt. Und Plastiktüten sind aus Plastik, also haben wir die Plastiktüte erfunden. Das ist halt so eine Verkürzung, die dann irgendwo stattfindet, auch wenn es so natürlich nicht zutreffend ist. Aber das erklären wir dann, das tun wir auch gerne, da haben wir auch kein Problem damit. Aber ich glaube, daher kommt das vor allem.
Jetzt sind wir ja schon fast beim Thema Wissenschaftskommunikation. Noch zwei Einschübe vorher. Ja. Wir haben gerade schon über Ihren Chef kurz gesprochen, Herrn Ferdi Schü. Das war auch ein Anlass für den heutigen Podcast, Margarete.
Ja, der Mülheimer oder die Mülheimerin kennt Ferdi Schü. Das ist also, und wer noch nicht in der Freilichtbühne seine Vorstellung genossen hat, der ist also wirklich aufgerufen, das möglichst bald zu tun, wenn Corona das wieder ermöglicht. Also das ist ein Abenteuer, nicht nur für Kinder, sondern auch für große Kinder, also für Erwachsene. Das ist einfach fantastisch. Da wird wirklich Wissenschaft und dargestellt und verständlich dargestellt, wie man es sich nur wünschen kann. Also ich habe leider in meiner Schulzeit in den Fächern Chemie und Physik nicht allzu viel erfahren. Ich war nämlich an einer reinen Mädchenschule. Mhm. Ich bin jetzt etwas älter und da war das doch leider Gottes noch üblich. Und ich habe damals schon immer ein großes Interesse gehabt und ich denke, es geht vielen Menschen so, dass sie auch da hinter die Kulissen schauen wollen und wissen wollen, wie passiert das. Ich meine, Ferdi Schüt ist eine Größe bei uns, aber Benjamin List hat auch schon eine Auszeichnung bekommen, bevor der Nobelpreis kam, auf die wir uns auch berufen dürfen. Der hat nämlich 2013 mit Ross zusammen den Ruhrpreis für Kunst und Wissenschaft, also speziell natürlich für Wissenschaft bekommen und war daher für uns auch kein Unbekannter.
Ich bezog mich jetzt aber auch auf den Wissenschaftsrat, die Berufe. Ich glaube, das hatten wir noch nicht erwähnt. Das von Ferdi Schüt.
Die Berufung, in den Wissenschaftsrat. Also ich dachte, die wollten, okay. Ja, da sind wir natürlich besonders stolz drauf, dass Ferdi Schüt jetzt Mitglied des Wissenschaftsrates ist. Und ich denke, der kann auch dessen Know-how wirklich gut gebrauchen.
Ja, da sind wir natürlich auch stolz drauf. Was das genau bedeutet für unser Institut, das wissen wir ehrlich gesagt noch nicht. Also das betrifft im Grunde genommen alle unsere Direktoren. Wir haben ja 5 davon am Institut, die alle Professoren sind, aber auch nebenbei oft noch andere Engagements, auch innerhalb der Max-Planck-Gesellschaft zum Beispiel haben. Ferdi Schüt war auch schon Vizepräsident der Max-Planck-Gesellschaft. Das heißt, er hat dann innerhalb der MPG Aufgaben, die über das Institut hinausgehen. Und natürlich kommt er dann auch mit Politikern in Kontakt, also auf Bundesebene. Und dass dann einer von uns in den Wissenschaftsrat berufen wird, das erfüllt uns natürlich auch mit Stolz. Also wenn uns dann auch die Kompetenz zugeschrieben wird, dass wir uns da irgendwie gewinnbringend einbringen können, das ist natürlich auch für uns
hohes Maß an Anerkennung.
Absolut. Auf jeden Fall.
Aus dem kleinen Mülheim. Aus der kleinen Großstadt Mülheim.
Ja, ich weiß nicht, ich finde das immer so ein bisschen schade, wenn das so klein geredet wird hier. So klein ist Mülheim gar nicht. Und vor allem, wie Benjamin List immer sagt, jeder Chemiker auf der Welt kennt Mülheim an der Ruhr. Einfach weil dieses Institut, also Kohlenforschung ist ein Begriff und es weiß auch jeder, die Kohlenforschung ist in Mülheim an der Ruhr. Und das können meine Chefs besser beurteilen als ich, aber die sagen, also in dem Bereich der Katalyseforschung ist das tatsächlich Weltspitze, also wenn nicht sogar das beste Institut weltweit. So nicht ohne Grund, auch das kann man mit einem gewissen Stolz sagen, ist es gelungen, beispielsweise den Professor Ritter von Harvard nach Mülheim zu holen. Das ist jemand, der hatte eine feste Stelle an der Uni in Harvard und der kommt nach Mülheim. Der ist jetzt bei uns.
Beeindruckend. Also das wirklich beeindruckend. Nein, ich meine, die kleine Stadt meine ich immer so im Sinne von sympathische Stadt. Also
ja, das auf jeden
das
Fall.
Das meinte ich, weil wir sind ja als Großstadt nicht sehr groß. Also ab 100.000 wird die Großstadt definiert und wir haben so 175.000 ungefähr Einwohner. Und das macht mir Mülheim so besonders sympathisch, weil hier ja wirklich jeder jeden noch immer kennt und ein anderes Zusammengehörigkeitsgefühl existiert als in anderen Großstädten. Ich komme aus einer anderen Großstadt, da kann ich das gar nicht beurteilen. Das war jetzt eher eine positive Bewertung. Ich wollte uns nicht klein machen, denn genau das, was Sie sagen und was Sie darstellen, ist so beeindruckend. Ich glaube, die umliegenden Städte können solche Größen, solche Wissenschaftler nicht präsentieren, die wir hier haben. Und das sind natürlich auch Dinge, die mich total beeindrucken.
Ja, aber man muss ja auch nicht nur so konkurrenzmäßig
sein. Nein, das ist auch nicht.
Und wir müssen uns zwischen Duisburg und Essen immer behaupten, weil wir von beiden zerquetscht werden.
Wir wollen nicht eingemeindet werden.
Ja, ich glaube, die Gefahr besteht nicht. Aber ich glaube, den Ausflug. Der dritte Punkt, warum wir uns auch noch mit dem MPI beschäftigen, das machen wir dann gleich mit der Erweiterung, weil das jetzt Sie ja nicht direkt betrifft. Genau. Da gehen wir dann gleich noch drauf ein zum Schluss. Aber ich glaube, weil Sie gerade sagten, wo es schon anrissen mit der Wissenschaftskommunikation, warum ich dieses Thema hier explizit auch aufgenommen habe, ist, weil, also ich bin leidenschaftlicher Podcast-Hörer, deswegen kam ich auch darauf, dass wir irgendwann mal dieses Projekt hier ins Leben gerufen haben. Und es gibt jetzt seit mindestens 5-6 Jahren, den genauen Zeitpunkt kann ich jetzt nicht nennen, einen Podcast namens Methodisch Inkorrekt von der Universität, also es sind zwei Wissenschaftler von der Universität Duisburg-Essen, als sie mal angefangen haben, inzwischen ist nur noch Dr. Nikolaus Wörl bei der Uni Duisburg und sie haben sich zur Aufgabe gemacht, Wissenschaft transparent darzustellen, wie Sie auch sagten, auch etwas einfacher. Und wir gehen dann hin, alle zwei Wochen neue Folgen, teilweise 3 bis 4 Stunden. Mhm. Und da wird oft drüber gesprochen, dass Wissenschaft mehr kommunizieren muss. Und wo ich Sie jetzt schon hier am Tisch habe, wie handhaben Sie das mit der Wissenschaftskommunikation?
Das ist eine spannende Frage. Wie handhaben wir das mit der Wissenschaftskommunikation? Das ist in unseren Augen ein sehr, sehr breites Feld. Also Sie sagten eben, das würde ich gerne aufgreifen, dass viele Leute ein Interesse daran haben, so ein bisschen hinter die Kulissen bei uns zu schauen. Und wir lassen mal Corona außen vor, weil unter Corona-Bedingungen war eh alles anders. Aber wir haben uns in den vergangenen Jahren durchaus auch geöffnet. Also was das Thema angeht, haben verschiedene Events im Jahr, wo wir unsere Forschung erklären für verschiedene Altersgruppen auch. Das fängt an beim Girls Day, wo wir seit vielen Jahren mitmachen. Also vor allem meine Kollegin Frau Dr. Claudia Weidenthaler ist da federführend, also die das so immer sehr gepusht hat, das Thema, also Mädels in die Wissenschaft zu kriegen. Das ist ihr ein großes Anliegen. Auch Frau Dr. Weidenthaler, die zum Beispiel mit den Mülheimer Schulen viele Kooperationen pflegt. Also, dass wir in die Schulen gehen oder auch Schülerinnen und Schüler zu uns ans Institut kommen, um halt Wissenschaft kennenzulernen, um erste Einblicke in die Chemieforschung zu bekommen. Da geht es nicht nur darum zu erklären, was machen wir jetzt thematisch, sondern auch, inwiefern könnte das auch eine berufliche Perspektive für junge Leute sein. Dann haben wir uns auch schon beim Türöffnertag von der Sendung mit der Maus beteiligt.
Schön.
Das war großartig. Es sind dann nochmal viel kleinere Kinder, die konnten bei uns das Max-Planck-Maus-Diplom machen. Also wirklich fantastisch. Dann bei der Wissensnacht machen wir mit, wenn sie stattfindet. Das ist ja, wie gesagt, unter Corona alles immer ein bisschen anders. Wir bieten Praktika an und klar, die klassische Pressearbeit im Sinne von, wir kommunizieren das, was wir jetzt Neues herausgefunden haben, nach außen, das findet auch statt. Aber da muss man bei uns natürlich sagen, unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler publizieren so viel, dass wir nicht, ist nämlich so ein neudeutsches Wort, also die Leute zuspammen mit dem, was wir machen, sondern auch da nur gezielt die Highlights uns rauspicken wollen, dass wir sagen, also das alles jetzt nochmal zu erklären, was machen wir da, wäre wahrscheinlich zu viel. Das, wir versuchen dann so ein bisschen die Glanzlichter unserer Forschung einfach zu kommunizieren. Mhm. Das gibt es auf verschiedenen Ebenen. Also wir veröffentlichen Pressemitteilungen, wir schreiben Artikel für unsere Homepage. Die Max-Planck-Gesellschaft hat ein, wie ich finde, sehr schönes Magazin, die Max-Planck-Forschung. Das ist auch kostenlos zu erhalten. Finde ich auch ein ganz nettes Feature, einfach nicht nur also für unser Institut, sondern für die komplette Max-Planck-Gesellschaft in ihren über 80 Instituten, wo halt auch regelmäßig über die Forschungsarbeit an den Instituten berichtet wird. Und das finde ich auch sehr richtig, dass das passiert, denn genauso wie die Universitäten werden natürlich auch die Institute der Max-Planck-Gesellschaft vor allem durch Steuergelder finanziert. Und ich finde,
ja, die 50, Leute sollen 50 schon Bund und Länder
richtig lesen. Die Leute sollen natürlich auch wissen, was passiert denn da eigentlich mit unserem Geld. Von daher ist das aus meiner Sicht auch nur legitim, das auch zu berichten und auf Fragen, die dann kommen, dementsprechend zu beantworten.
Ja, ich freue mich regelmäßig, wenn ich in der Presse wieder sehe, dass sie auch ja eine internationale Ausstrahlung haben. Immer wieder werden Wissenschaftler, die uns namentlich natürlich nicht bekannt, nicht so bekannt sind wie jetzt Ferdi Schüt oder Benjamin List, aber da werden immer wieder Namen genannt, da sind auch manchmal Frauen bei. Da bin ich ja besonders froh drüber, denn das ist auch für mich ein spezielles Anliegen, da ein bisschen in Bewegung zu bringen. Denn aus meiner eigenen Familie weiß ich, dass auch Frauen naturwissenschaftlich deutlich vorne liegen können.
Absolut. Also da wir sind um jede...
Ist nicht geschlechtsspezifisch zu betrachten, nur die brauchen, glaube ich, noch ein bisschen mehr Anreiz. Also wie sie ja durch den Girls Day anregen, es gibt also bei uns die Junior- Uni, die ganz kleinen Kindern schon so ein bisschen wissenschaftliches Denken vermittelt. Und da bin ich sicher, sind die Mädchen also keinen Schritt hinter den Jungen zurück. Also das ist eine Sache, die, glaube ich, die Zukunft hoffentlich ändern wird. Ne?
Das hoffen wir auch.
Ja.
Also man muss das einfach so sehen. Also Sie sprachen eben von Ihrer Schulzeit. Also ich habe 2005 Abi gemacht, nicht in Mülheim, aber auch in NRW. Und mein Physiklehrer hat damals gesagt, ja, er gibt den Mädchen nichts Schlechteres als eine 3, weil die können das ja einfach nicht.
Oh, das finde also ich aber das, nett. Ja. 2005? Kann man sich mal vorstellen, das ist keine 20 Jahre her. Mhm.
Also so ganz so alt ist dieses Thema nicht. Und ich glaube, da gibt es tatsächlich noch ein paar Mauern einzureißen, aber das ist so etwas bei uns am Institut, da würde ich jetzt mal behaupten, da rennt man offene Türen ein. Also wir freuen uns über jede junge Kollegin am Institut, sei es jetzt als Auszubildende, als Doktorandin, als Postdoktorandin oder irgendwann, wenn das mal wieder ansteht, als neue Direktorin, weil die gehen ja auch irgendwann in Rente.
Genau. Haben wir noch Ziele vor uns.
Ja.
Also die HLW hat ja auch eine weibliche Chefin. Das ist ja auch schon mal ein kleiner Fortschritt. Die zweite schon.
Genau, wollte ich gerade sagen, die zweite. Ja, Corona ist zwar ein dominierendes Thema. Mhm. Eigentlich möchte ich das jetzt nicht noch mal weiter einspringen, aber weil es ist ja auch zur Wissenschaftskommunikation ein Stück weit gehört. Mhm. Sie hatten eine Impfaktion auch organisiert.
Ja.
Möchten Sie dazu mal ein paar Worte sagen?
Ja, gerne. Das war, wie soll man sagen, auch sehr spontan. Also ich finde sehr schöne Aktion, die über meinen Chef, den Herrn List, an uns herangetragen worden ist. Also er hat auch persönliche Kontakte zu Ärzten vom Mülheimer DocNet. Die haben ihn einfach angesprochen und gefragt, hör mal, willst du nicht irgendwie mal Schirmherr werden für eine Impfaktion von uns? Und er hat ganz spontan zugesagt. Und da wir bei uns am Institut sowieso schon Erfahrung hatten mit dem Thema Impfen, weil wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch am Institut geimpft haben letztes Jahr, haben wir dann gesagt, ja, das können wir auch bei uns machen. Wir haben mittlerweile so die Expertise uns angeeignet, wie geht das? Also mit Impfstraßen und. Wir haben den Platz dafür. Und dann haben die Ärztinnen und Ärzte von Mülheimer DocNet halt bei uns ihre Impfaktion unter der Schirmherrschaft von Benjamin List durchgeführt, an einem Samstag. Es war für uns auch spannend, muss ich offen sagen, weil wir zu der Zeit auch nicht wussten, wie viele Leute kommen und wer kommt dahin. Also Sie haben eben schon ganz am Anfang die Spaziergänger angesprochen.
Genau.
Also das war Ende November und dann kann man sich ja auch fragen, also wer ist denn jetzt noch nicht geimpft und wer kommt denn noch? Und es war in der Tat so, dass wir an dem Tag knapp 100 Dosen an Erstimpfungen verteilt haben.
Im November.
Im November.
Ja.
Und auch durchaus viele Leute kamen, die halt auch mal ein paar Worte mit Benjamin List wechseln wollten. Und die auch ihn und andere, so zum Beispiel auch Ferdi Schüt, der war auch da, in Gespräche verwickelt haben.
Ja.
Und dann auch ihre Sorgen in Bezug auf die Corona-Schutzimpfung zum Ausdruck gebracht haben. Und da waren dann einige dabei, die haben sich überzeugen lassen von den Wissenschaftlern und den Ärzten, haben sich dann impfen lassen. Andere sind wirklich unverrichteter Dinge wieder abgezogen. Trotzdem waren wir uns einig, das war wirklich ein voller Erfolg, weil wir so 100 Leute mehr geimpft haben als vorher. Und ja, auch vor allem die Ärztinnen und Ärzte vom DocNet, die waren richtig happy. Also die haben sich sehr gefreut, dass das so gut geklappt hat.
Ja, das ist ja eine Überzeugungsarbeit, die sie da leisten mussten. Und wenn ein Nobelpreisträger die Leute dazu bringt, sich impfen zu lassen, dann überwinden die vielleicht auch ihre Ablehnung und ihre Skepsis.
Wobei mein Chef dann auch immer gesagt hat, und das kann ich auch irgendwo nachvollziehen, er sagt, so eine gesunde Skepsis gegenüber Neuerungen ist auch irgendwo nachvollziehbar. Ne? Dass nicht jeder sofort sich alles in den Arm jagen lässt, was er nicht kennt, ist auch irgendwo nachvollziehbar.
Ja.
In dem Fall, bei der Datenlage, die man mittlerweile hat zu der Corona-Impfung, ist das ein Risiko, wo wir sagen, das kann man durchaus eingehen, sich impfen zu lassen. Sollte man eingehen.
Ja.
Und so, ja, so bei uns am Institut hatten wir zwischendurch noch so, finde ich eigentlich eher witzig, das Problem, dass wir Leute rumlaufen haben, weil wir sind ja sehr international mit Leuten aus immer so um die 35 Nationen, die dann zwar eine sehr, sehr hohe Impfquote, aber zum Teil halt mit Impfstoffen, die in der EU nicht zugelassen sind.
Oh.
Weil die Leute dann aus China kommen oder so und dann halt Sinovac bekommen haben.
Mhm.
Und dann hat man halt so ein bisschen Kudel hier mit den Behörden. Was gilt denn da jetzt als 2G?
Anerkannt ist.
Genau, da muss man dann eventuell noch irgendwie nachimpfen, aber ist so.
Oh je, oh je. Ja, das ist interessant, ne? Die Internationalität.
Das ist ein Problem, da macht man sich geile Gedanken drüber.
Genau.
Ja, das nimmt jetzt eigentlich schon fast den nächsten Punkt vorweg, aber
ja.
Lassen wir noch mal eine Sekunde das Thema Wissenschaftskommunikation. Was können Sie noch, also was liegt Ihnen noch dazu am Herzen, was möchten Sie noch dazu sagen, bevor ich jetzt weiterspringe?
Zum Thema Wissenschaftskommunikation.
Ja.
Also ich finde es schön, wenn die Leute neugierig bleiben und
ja,
auch Fragen stellen. Also wenn die sich auch bei uns melden, also bei meiner Kollegin und mir, also die Frau Schiffhaus und ich, wir machen das ja gemeinsam, die Pressearbeit am Institut, wenn dann Leute anrufen oder Mails schreiben und sagen, was macht ihr denn da? Und erklären Sie mir das mal. Ich finde, das gehört einfach dazu, uns auch auf die Finger zu gucken und auch da neugierig zu bleiben und auch Dinge zu hinterfragen und dann auch Angebote wahrzunehmen, die wir dann machen. Also sei es jetzt Tag der offenen Tür, müssen wir mal gucken, wann wir da den nächsten machen. Hatten wir im Rahmen unseres 100-jährigen Bestehens einen. Da waren, glaube ich, auch so circa 3000 Leute, vor allem aus der Stadt, die dann auch ans Institut kommen. Also wir hatten den Laden dann rappelvoll. Dann die Freilichtbühnenvorlesung von Herrn Schüt. Oder auch sonstige Vorträge, die wir schon am Institut haben, die auch in der Regel alle öffentlich sind, die man auch gerne besuchen kann, wenn man möchte. Und ja, so, ich weiß nicht genau, worauf Sie hinaus wollen. Also wenn sich jemand für unsere Arbeit interessiert, finde ich das sehr schön.
Ich wollte Ihnen nur noch mal den Freiraum lassen, noch
ja,
mal vom Frei heraus noch ein paar Sätze zu sagen. Ich begrüße das und ich glaube, wir werden, um das jetzt schon mal vorwegzunehmen, auch weiter im Austausch bleiben, auf jeden Fall.
Sehr gerne.
Ja, also wir waren auch schon mit unserer Fraktion, das war sicher, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, ob das in der Zeit war, als Sie da gearbeitet haben, waren wir auch relativ regelmäßig zu Gast, haben da Fraktionssitzungen gemacht und das verbunden mit irgendwelchen Informationen, die sich da angeboten haben. Und ich habe mich immer sehr wohl gefühlt und habe wirklich zumindest den Eindruck gehabt, ich habe viel verstanden von dem, was da erarbeitet wird. Und ich hatte immer einen sehr, sehr guten Eindruck, dass da auch die Zusammenarbeit der Menschen, die da tätig sind, also hervorragend klappte, dass die sich so mehr oder weniger als Familie verstehen. Und ich habe mich wirklich immer sehr wohl gefühlt. Und ich hoffe, wenn Corona vorbei ist, dürfen wir mal wieder zu Ihnen kommen und gucken, was es Neues gibt.
Ganz bestimmt. Das kriegen wir schon hin.
Gerne mal zu einem Podcast-Gegenbesuch.
Ja, warum nicht?
oder im Zuge unserer Sommeraktion. Sorry, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich verändere den Kopf, was ich gerade sagen wollte. Egal. Ich gehe jetzt einfach mal nach den nächsten Stichpunkten. Sie hatten das gerade ja schon angerissen, internationales Institut. Mir ist das besonders bei, ich glaube, bei Instagram war das, da gibt es, glaube ich, von Professor List, ich nehme an, das ist nicht direkt von ihm, sondern von seinem, von seiner Gruppe, Arbeitsgruppe, ein Instagram-Account, und sieht noch viele Leute aus Südamerika, etc., etc. Wie hoch ist, also aus welchen Ländern gibt es bei Ihnen Mitarbeitende?
Das ist eine gute Frage.
Keine genaue Auflistung, nur so ein
Gibt es Schwerpunkte?
Schwerpunkte?
Ja,
genau.
Also definitiv gibt es Schwerpunkte. Wie eben schon mal erwähnt, wir haben immer so roundabout 35 Nationen bei uns vertreten. Das fluktuiert sehr stark dadurch, dass gerade so die Doktoranden und Postdocs nur für einige Jahre bei uns bleiben. Das sind dann befristete Arbeitsverhältnisse, die kommen hierher, machen hier ihre Doktorarbeit und ziehen dann weiter oder haben einen Forschungsaufenthalt nach ihrer Promotion und ziehen weiter. Also das sind wirklich Leute aus aller Herren Länder. Also die zweite Gruppe nach den deutschen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind tatsächlich die aus China. Also wir haben deswegen auch gestern und heute ein frohes chinesisches Neujahr gewünscht.
Ach so,
das
ja.
Das bin ich heute. Wir sind im Jahr des Tigers, das habe ich jetzt auch gelernt.
Oh, das ist mein Jahr. Tiger ist das mein Sternzeichen, mein chinesisches. Tja.
Okay.
Und also das ist eine relativ große Gruppe bei uns, aber wir haben viele Menschen aus Indien, aus Portugal, aus Italien, aus Großbritannien, aus den USA, aus Südamerika. Also wir haben wirklich aus aller Herren Länder eigentlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Das, ja, nicht umsonst. Sie sagten ja vorhin, Ihrer Einschätzung nach ist das Institut das weltweit bedeutendste Institut in dem Wissenschaftsbereich, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Und das zeigt ja wieder, dass wenn viele Menschen aus aller Welt den Drang verspüren, da zu promovieren oder zu arbeiten, bestätigt das ja Ihre Einschätzung.
Ja, also deswegen ist bei uns auch auf den Fluren fast nur Englisch zu hören.
Ja.
Also klar, wenn man jetzt mit einer deutschen Kollegin oder einem deutschen Kollegen spricht, dann schon meistens auf Deutsch, aber in den allermeisten Fällen wird bei uns Englisch gesprochen, weil das eben so die Sprache ist, in der sich die allermeisten irgendwie zumindest mit Händen und Füßen weiterhelfen können.
Der Frauenanteil, lässt sich da ungefähr eine Zahl festmachen?
Auch das changiert. Also da müsste ich jetzt nochmal nachschauen, wie viele das genau sind. Also der ist auf jeden Fall gewachsen in den letzten Jahren.
Das ist sehr gut.
Ja, das finden wir auch. Wobei auch da unsere Gleichstellungsbeauftragte wahrscheinlich sagen würde, da ist definitiv noch Luft nach oben.
Immer.
Wobei wir auch da in der ganzen Max-Planck-Gesellschaft sagen, wir versuchen auch da alles möglich zu machen, um junge Frauen zu fördern, dass sie eine wissenschaftliche Karriere anstreben können. Man hat aber da auch noch nicht so richtig den Hebel gefunden, um da jetzt möglichst zügig irgendwie an dem Problem irgendwas zu drehen. Also es gibt dann Förderprogramme, beispielsweise für die Zeit nach der Promotion, wie kann ich meine eigene Forschungsgruppe aufbauen, die sich explizit an Frauen richten. Also man weiß halt, dass Frauen da eher dazu neigen, auf Sicherheit zu gehen beim Thema Karriereplanung, als die Männer das tun. Dann kann man wieder die Frage stellen, woran liegt das? Und wo werden da die Weichen gestellt, an welcher Stelle? Ich habe mich da auch schon mit anderen Institutionen drüber unterhalten, mit Universitäten, die sagen, ja, das sind so Punkte, die passieren eigentlich an zwei Stellen. Einmal kurz vor dem Schulabschluss, dass sich junge Leute erstmals wirklich Gedanken darüber machen, was will ich eigentlich machen.
Ja.
Und so Ende 20, Anfang 30, wo dann das Thema Familienplanung bei vielen auf den Schirm kommt. Das sind so zwei Zeitpunkte, wo es offenbar dann kritisch wird, wo dann aus welchen Gründen auch immer Frauen sich häufig dafür entscheiden, eben nicht eine wissenschaftliche Karriere im Sinne einer Professur oder ähnlichem anzustreben und dann lieber auf sichere Pfade gehen, um halt dann, weiß ich nicht, vielleicht irgendwie mit dem Thema Kinder im Hinterkopf oder so einfach auf der sicheren Seite zu sein.
Aber das ist ja eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, da was zu steuern. Das kann natürlich so ein Institut allein nicht stemmen, aber da müssen wir auch vor Ort, auch selbst in der Kommunalpolitik, entsprechende Wege mitbereiten.
Also aus unserer Sicht ist es so, also ein Max-Planck-Institut hat für sich die Aufgabe, also vor allem exzellente Forschungsergebnisse zu liefern. Und dabei spielt es für uns eigentlich gar keine Rolle, ob jemand ein Mann ist oder Frau oder wo er oder sie herkommt. Also im Fokus steht immer die Wissenschaft und das kann jeder theoretisch gleich gut. Also das hat nichts mit dem Geschlecht oder der Nationalität oder der Religionszugehörigkeit zu tun. Also von daher, also bei uns geht es wirklich eigentlich immer nur um die Sache und das halt mit exzellentem Anspruch um.
Natürlich, das ist Ihre Sicht und das ist auch durchaus berechtigt, aber wenn ich so überlege, gerade kam mir der Gedanke, einzige, glaube ich, oder zumindest erste Biografie, die ich mir angeguckt habe von einem Wissenschaftler oder einer Wissenschaftlerin, war die von Marie Curie, weil ich gerade deshalb beeindruckt, ich meine, die hat natürlich auch Hemmnisse gehabt, die wir heute nicht mehr haben, also da sich in einer Männerwelt durchsetzen zu müssen, aber die habe ich derartig bewundert, oder tue ich eigentlich heute noch, wie die ihren Weg gegangen ist, ne? Und das war für mich schon beeindruckend. Und ich hoffe, dass sich da doch einiges bewegen wird. Denn das, ich glaube auch, dass das also eine große Bereicherung wäre, weil Frauen noch andere Sichtweisen haben als Männer. Das ist leider Gottes. Oder vielleicht ist das sogar gut. Also man muss sich alles gleich machen.
Also ich denke,
ungleiches ungleich behandeln ist ja so ein Stichwort aus der Bildung, aber
also ich denke einfach, man kann nicht 50% der Menschheit außen vor lassen.
Genau, so einfach, ja.
Also allein quantitativ, das kann nicht sein, dass 50% der Menge an Menschen nicht irgendwie auch Talente schlummern, in was für einem Fachbereich auch immer das ist, ob es jetzt Wissenschaft ist oder was auch immer.
Genau, das sehe ich genauso.
Das war eigentlich fast ein schönes Schlusswort, aber reißen wir noch ein, zwei Themen an. Wir sind jetzt bei 46 Minuten.
Ja, wir sollten langsam.
Ja, also das ganze Gerumpel mit den Baumaßnahmen.
Also ich denke, die Leute, die da interessiert sind, werden das auch den Medien weiter entnehmen können.
Das
also wir freuen uns auf alle Fälle als Fraktion und als Kommunalpolitikerinnen und Politiker, dass wir sehen, dass es vorangeht, dass das der Bedarf einfach da ist, sich zu vergrößern. Und wir haben also wirklich jetzt ungefähr 46 Minuten darüber geredet, wie stolz wir alle auf das Max-Planck-Institut sind und sein können. Und das erschließt sich mir dann einfach nicht, dass man da gegen zu Felde zieht, wenn ein solches Institut sich räumlich vergrößern will. Also, und die Möglichkeiten, die sich dadurch eröffnen, auch vergrößern. Also da habe ich kein Verständnis, wenn man da Hemmschuhe werfen wird.
Ich glaube, ich werfe jetzt noch die Frage in den Raum, weil Sie sagten, Sie bekommen ja ab und an auch mal positive E-Mails mit Fragen, was wird dann gemacht. Und wir haben die Spaziergänge schon angesprochen. Sehen Sie in den letzten 2,5 Jahren eine Entwicklung, dass auch mal feindlichere E-Mails reinkommen oder dass irgendwelche Leute sagen,
es kommen ja sehr seltsame Zusammenhänge zustande. Ich meine, ach, da ist das Max-Planck-Institut, ich pöbel da mal rum.
Ganz, ganz vereinzelt. Okay. Also das, ja, so in meiner Wahrnehmung ist es schon so, dass in den letzten Jahren vor allem über die sogenannten sozialen Medien der Ton definitiv rauer geworden ist. Da ist natürlich auch die Wissenschaft nicht vorgefeit. Aber es sind bei uns zum Glück immer Einzelfälle. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir irgendwie überrollt werden von irgendwelchen Hass-E-Mails oder Droh-E-Mails. Das zum Glück nicht. Ich kann mich daran erinnern, es gab, das ist jetzt aber auch schon länger her und hat mit Corona überhaupt nichts zu tun, bei einem völlig anderen Max-Planck-Institut in Tübingen einen Fall. Max-Planck-Institute gibt es in allen Bereichen der Forschung. Chemie, Physik, Medizin, Biologie, aber auch Kunstgeschichte, Jura, alles Mögliche.
Bio war doch auch noch irgendwie. Gab es da nicht so ein Institut, was sich mit Bio beschäftigt?
Gibt es eins in Bayern, aber das ist nicht.
Wo auch sonst?
Ist kein Max-Planck-Institut. Da wäre ich wirklich doch etwas erstaunt.
Also bei uns am Institut gibt es auch Bier, aber das wird nicht zu Forschungszwecken.
Champagner gibt es da.
Ja, auch das, ja. Das ist aber eher für nach Feierabend. Und an diesem Institut in Tübingen gibt es Abteilungen, wo Tierversuche durchgeführt werden. Und ich persönlich mache immer einen Unterschied, ob jetzt Tierversuche für wissenschaftliche oder für kosmetische Zwecke gemacht werden. Und da gab es seinerzeit einen jungen Mann, der sich als Mitarbeiter an dieses Institut eingeschleust hatte. Der gehörte zu einer Tierschutzorganisation und hat dann relativ dramatische Aufnahmen gemacht von den Tieren, die dann da an dem Institut gehalten wurden. Und das hat dann in diesen Kreisen natürlich für Aufsehen gesorgt. Und da wurde man als Max Planck so ein bisschen in schlechtes Licht gerückt, beziehungsweise da wurde dann nicht differenziert. Also Max Planck war dann auf jeden Fall in den Augen dieser Gruppe die Böse. Und bei uns am Institut, wir haben natürlich nichts mit Tierversuchen zu tun. Wir sind kein biologisches Institut.
Ja.
Aber dennoch kriegt man dann schon mal eine E-Mail von jemandem, der dann sich wütend über Tierversuche äußert. Aber bei uns bisher zum Glück selten ein Problem. Aber ich sehe das auch, also auch in der Wissenschaft, dass da irgendwie rumgepöbelt wird. Also was jetzt auch der Herr Drosten alles hat über sich ergehen lassen müssen in den vergangenen Jahren. Das haben Sie ja auch mitbekommen.
Ja.
Das ist aber, glaube ich, so ein generelles gesellschaftliches Phänomen im Moment, dass einfach der Ton sehr rau geworden ist. Und darüber hinaus auch, es leider nicht bei verbalen Attacken bleibt, sondern Leute auch zu Gewalt greifen. Was sehr bedenklich ist.
Ja. Also mit dieser Aussage möchte ich nicht so gerne schließen.
Deswegen überlassen wir Ihnen jetzt noch unseren Gästen überlassen wir mal das Schlusswort und auch gerne auch mit Wünschen an uns, wobei Kommunalpolitik, ich glaube, ein paar Sachen können wir natürlich auch.
Also wir sind natürlich, kann ich also versichern, immer ansprechbar, wenn es Probleme gibt, die also kommunalpolitischer Natur sind. Da sind wir offen und engagieren uns gerne. Das brauche ich, glaube ich, gar nicht zu betonen.
Auf jeden Fall.
Ja, also wenn ich einen Wunsch äußern darf, also wir haben natürlich, auch sofern Corona das zulässt, auch für die nächsten Monate und Jahre wieder einiges vor, was jetzt öffentliche Veranstaltungen angeht. Also sei es die Vorlesung auf der Freilichtbühne, wo Sie eben schon für geworben haben, was wir natürlich auch immer gerne tun. Es wird mit Sicherheit auch dieses Jahr noch Veranstaltungen geben rund um den Nobelpreis, um auch die Mülheimerinnen und Mülheimern mal so ein bisschen zu erklären, was tut er eigentlich, wofür hat er das bekommen und was hat das alles zu bedeuten. Also mein Wunsch wäre einfach, bleiben Sie interessiert an dem, was wir da oben tun auf dem Kahlenberg und bleiben Sie uns gewogen.
So in 5-6 Jahren, wenn das Interesse dann vielleicht mal 5% abgenommen hat, laden wir ihn auch gerne mal in den Podcast ein. Also ich meine, seine Ehrenbürgerwürde in den Empfang hat er ja schon auf nächstes Jahr.
In absehbarer Zeit.
Frühestens nächstes Jahr. Also, aber es ist
Aber das ist ja, das muss ja sein. Karl Ziegler war Ehrenbürger. Das war der vorletzte. Ich hatte im letzten Jahr, im vorletzten Jahr schon.
Zeit ist sehr relativ
momentan. Die große Freude, einen Ehrenbürger, den Jacques Marx, zu ernennen, weil ich in der Zeit den damaligen Oberbürgermeister vertreten durfte. Und das war schon eine große Sache. Und ich meine, also ein Nobelpreisträger muss Ehrenbürger werden. Ich glaube, da sind wir uns auch politisch alle einig. Da gibt es kein Problem, aber die Zeit. Das haben wir aber aufgehoben, ne? Umgekehrt. Ist nicht aufgehoben.
Genau. Ich glaube, jetzt machen wir auch mal einen Schlussstrich. Also ich glaube, wir könnten noch wahrscheinlich 2 Stunden und länger weiterreden. Aber es ist ja jetzt erstmal der Anstoß und der erste Überblick. Und Sie sind herzlich willkommen, auch wenn Sie mal generell der Meinung sind, es wird mal wieder Zeit, dass wir über das MPI berichten in Anführungsstrichen sollten. Dann kommen wir auch gerne vorbei, weil es wahrscheinlich jetzt für Sie auch mal ganz schön ist, rauszukommen.
Ja,
aber
ist ja nicht so weit.
Ja, auf jeden Fall herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren.
Vielen Dank für die Einladung.
Und von mir ein herzliches Dankeschön. Das war ein sehr spannendes Gespräch.
Das war Funkhaus Auerstraße Nummer 29. Vom 1. Februar 2022, richtiges Jahr, ja, nicht 21 Groß gesagt. Mein Name war, ist und bleibt Sven Bortisch. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.